Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Auf in Neben Nervenstark, dem Neuroathletik-Trainings-Podcast im Kampfsport. Bevor wir heute über das Thema muskuläre Dysbalancen sprechen, haben wir etwas zu feiern. Denn wir haben uns heute hier versammelt, du und ich. Und alle anderen, die den Podcast noch hören werden, um das vierjährige Jubiläum von Nervenstark zu feiern. Ist das krass? Es wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Hätte ich auf LinkedIn nicht irgendwie mal geschaut, wie da gerade meine aktuell oder wie mein aktuelles Profil da gerade aussieht und welche Arbeitsstation ich eventuell noch aktualisieren müsste, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass da einfach stand: Host Nervenstark Podcast 4 Jahre. Also herzlichen Glückwunsch an dich, an mich, an uns alle. Mega krass. Jetzt könnte man eigentlich denken, okay, wieso hat sie in 4 Jahren jetzt nur in Anführungszeichen nur 111 Folgen aufgenommen? Da muss ich gestehen, dass Nervenstark auch nicht immer Nervenstark für Kampfsportler war. Es gab auch mal Zeiten, da habe ich hier etwas anderen Input gegeben, also nicht spezifisch zum Kampfsport. Und ihr hattet auch nicht immer den Luxus, dass ich einmal die Woche eine Podcast-Folge hochgeladen habe. Also es ist tatsächlich mal vorgekommen, dass ich ein paar Monate gar nichts gemacht habe. Also da war ich ein bisschen laissez-faire, weil ich mir auch irgendwie gedacht habe, ey, wer hört mir denn zu überhaupt? Da war das Selbstbewusstsein an der Stelle noch nicht ganz so groß und mir war es dann auch nicht ganz so egal, dass ich, keine Ahnung, erstmal mit 15 Podcast-Hörern gestartet bin, aber 15 Leute sind immerhin 15 Leute. Mittlerweile hat sich das in eine etwas größere Dimension entwickelt, was mich sehr, sehr freut. Und ich habe dann, wie gesagt, so ein paar Monate auch mal gar nichts gemacht. Dann habe ich mir vorgenommen, einmal im Monat was zu machen und dann ist halt ein bisschen Zeit verloren gegangen. Aber wir stehen heute bei Podcast-Folge 111. Und wir haben uns jetzt schon seit mehr als einem Jahr speziell mit dem Thema Kampfsport und Neuroathletiktraining beschäftigt. Und das wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und bis ich die Augen zumache und ins Gras beiße, auch definitiv noch so bleiben. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, werde ich die Thematik quasi ein bisschen aufrollen. Also ich habe über muskuläre Dysbalancen auf diesem Podcast schon gesprochen. Das ist jetzt schon ein paar Monate her und jetzt will ich das Ganze noch mal etwas aufrollen, noch mal spezifischer auf den Kampfsport ausrichten und deswegen werden wir zwei uns heute darüber unterhalten, warum muskuläre Dysbalancen im Sport oft dargestellt werden wie ein riesengroßes Problem, so als wenn jede kleine Asymmetrie, die wir am Körper haben, automatisch ein Verletzungsrisiko bergen würde oder ein Zeichen dafür ist, dass was mit dem Körper nicht stimmt. Das ist echt in manchen Bereichen so gottlos Panikmache, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt nutze ich die Möglichkeit, dass ich ein paar Ohren und ein paar Aufmerksamkeitsminuten hier von dir bekomme, dass wir genau darüber heute sprechen. Und wie gesagt, gerade im Kampfsport sehe ich das nicht ständig, aber regelmäßig, dass Sportlern Angst gemacht wird, weil eine Seite stärker ist, weil eine Schulter anders arbeitet oder weil Rotationsbewegungen nicht identisch aussehen. Aber die eigentliche Frage, die wir uns doch stellen sollten, ist, warum erwarten wir überhaupt perfekte Symmetrie in einer Sportart, die hochgradig asymmetrisch ist? Ne? Und wie gesagt, da starten wir beide heute rein. Ich wünsche dir wie immer nervenstarken Input. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Happy Birthday nochmal an uns alle und ich würde sagen, wir gehen rein. Attacke und let's go! Im allerersten Step sollten wir erst einmal darüber sprechen, was muskuläre Dysbalancen überhaupt sind. Ich weiß, dass du jetzt vielleicht den Kopf schütteln wirst und sagst, Lara, ich weiß, was das ist, aber ich kann jetzt auch nicht automatisch davon ausgehen, dass es jeder weiß. Und deswegen, um so eine Grundlage zu schaffen und um erstmal ja ein Fundament zu bilden, was muskuläre Dysbalancen überhaupt sind, werden wir damit jetzt erstmal reinstarten. Und eigentlich gibt es an der Stelle gar nicht so viel Spektakuläres, fundiertes Wissenschaftliches zu sagen, sondern du kannst dir merken, dass eine muskuläre Dysbalance erstmal nur bedeutet, dass es Unterschiede zwischen Muskelgruppen oder zwischen Seitenverhältnissen rechts-links gibt. Das ist aber automatisch noch kein Beweis dafür, dass hier eine Fehlfunktion vorliegt, dass irgendwas nicht stimmt, sondern erstmal nur, dass man festgestellt hat, dass jetzt ganz fundamental runtergebrochen eine Seite nicht so beweglich, kräftig, ausgeprägt von der Muskulatur, ne? Also es gibt einen Unterschied zwischen rechts und links, wie der dann auch immer aussieht. Aber ich habe einen wichtigen Satz hier auch schon gesagt. Das ist kein automatischer Beweis dafür, dass hier eine Fehlfunktion vorliegt oder dass das der Garant dafür ist, dass gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Das kann in einem Rehabilitationssetting anders aussehen, ne? Also ich habe ja auch schon mal, vielleicht weißt du das noch, mit neurologischen Rehabilitationsfällen in der Vergangenheit gearbeitet und da würde ich die ganze Sache noch mal etwas kritischer betrachten, aber wir gehen heute wirklich auf die Anpassung und auf die Anforderungen im Kampfsport ein. Und Kampfsport ist kein symmetrischer Sport. Kampfsport ist sowas von asymmetrisch und lebt von Spezialisierung. Was meine ich damit? Der Kampfsport lebt von Spezialisierung. Du hast beispielsweise eine Führhand, eine Schlaghand, ein dominantes Bein, eine bevorzugte Richtung, in die du dich gerne aufdrehst, unterschiedliche Aufgaben beider Körperseiten und die eine Seite muss vielleicht explosiv beschleunigen, die andere muss dich stabilisieren. Die eine soll eher Kraft übertragen, die andere muss, ich sag mal, Bremsarbeit leisten oder permanent Spannung oder Stabilität organisieren. Das heißt, der Körper entwickelt automatisch funktionelle Asymmetrien, weil die Anforderungen an deine Sportart dementsprechend auch asymmetrisch sind. Und das Problem an der Sache, was ich auch sehe, ist, dass pauschal alles als Fehler bewertet wird. Vielleicht hast du die Erfahrung selber schon mal gemacht. Du warst in der Therapie oder bei jemandem beim Training und du kamst vielleicht sogar mit Schmerzen, mit Bewegungseinschränkungen und dann wurde dir gesagt, ja, man sieht auch, dass du voll asymmetrisch bist. Vielleicht, ne, wenn man so den Rücken gescannt hat, wenn man sich angeschaut hat, wie du stehst oder wie du läufst, dann wird pauschal oder in vielen Fällen erstmal komplett der ganze Fokus auf diese Asymmetrien geworfen. Und dann wird, wie gesagt, einfach dahergesagt, die rechte Seite ist stärker, deine Hüfte ist schief und das ist auf jeden Fall eine Dysbalance. Und daraus wird teilweise ein sehr, sehr großes Drama gemacht, was an der Stelle gar nicht nötig ist. Jetzt nochmal ein kurzer Einwurf an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du Higgins im Hintergrund schnarchen hörst. Das kann gleich sein, dass du hier irgendwelches Gejaule hörst. Der ist gerade tief und fest am Schlafen. Nicht wundern, es ist alles in Ordnung hier bei mir. Es ist wie gesagt nur Higgins, der im Hintergrund gerade in irgendwelche, ja, Abteilungen seiner Träume abtaucht, die anscheinend ein Knurren und Jaulen erfordern. Also nicht wundern. So, wie gesagt, es wird teilweise sehr einfach dahergesagt, dass irgendetwas schief ist, dass irgendetwas stärker ist und dann wird irgendwie sofort darauf geschlussfolgert, dass das die Ursache für ein Problem ist. Es ist nicht immer so einfach herauszufiltern, was die wahre Ursache für ein Problem ist, weil man nicht immer so weit zurückverfolgen kann, sage ich mal, wo jetzt tatsächlich die Ursache für irgendwas herkommt und man dementsprechend mit der Aussage etwas vorsichtiger sein sollte. Die entscheidende Frage ist aber nicht, ist da ein Unterschied? Ne? Also ist deine rechte Hand oder deine rechte Schulter jetzt stärker als deine linke oder ist deine Hüfte links jetzt im Vergleich zu rechts schiefer? Sondern die Frage, die man sich aus meiner Perspektive eher stellen sollte, ist, ob du Leistung bringen kannst, ob du effizient rotieren kannst. Und das Wording hier bei effizient ist wirklich, wenn du jemand bist, der sich, keine Ahnung, mit einem Spinning Elbow über die rechte Seite dreht, dann gucke ich mir auch an, dass die Rotation auf der rechten Seite dementsprechend auch stärker ist als auf der linken. Kannst du Kräfte übertragen? Hast du Kontrolle? Gibt es Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen? Das sind alles wichtige Fragen, die im Rahmen einer genauen Analyse dementsprechend auch beantwortet bzw. durchgegangen werden sollten. Vielleicht bist du schon mal auf meiner Webseite unterwegs gewesen und hast dir mal die Einstiegsmöglichkeiten fürs Neuroathletiktraining angeguckt. Und bei der Performance-Analyse steht ja auch bei, dass dieser Termin 2 Stunden dauert. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich an der Stelle denken, was macht sie denn 2 Stunden lang? Sonst hat man ja auch keine 2 Stunden irgendwie bei einem Arzt oder bei einem Therapeuten, super selten. Es ist höchstens eine oder vielleicht mal 1,15. Aber es geht genau darum, wirklich tief zu graben, wirklich zu schauen, wo kann das Problem herkommen, beziehungsweise was sind die Marker, die ich brauche, um nachher wirklich einen Trainingsplan für dich zu erstellen, der basierend auf deinem Nervensystem und auf deinem Gehirn ist. Und dafür muss man sich an der Stelle Zeit nehmen, wenn man es vernünftig machen will. Und dementsprechend sind dafür auch 2 Stunden eingeplant, dass man wirklich schauen kann, von der Analyse bis hin zu neurologischen Markern wie Ganganalyse, Koordination, Stabilisation, wie funktionieren deine Augen. Das sollte man in einem professionellen Profiling wirklich auch explizit alles auseinandernehmen. Und du bist ja jetzt wahrscheinlich hier schon etwas länger am Start und du kennst die neuroathletische Perspektive auf Bewegung. Dass wir uns nicht nur die Muskelarbeit angucken, sondern dass wir uns angucken, wie dein Nervensystem Bewegung organisiert und vor allen Dingen immer aufgabenorientiert organisiert. Das heißt, wir stellen uns an der Stelle nicht die Frage, sind beide Seiten gleich, weil mir das für gewisse Bewegungen noch einfach schnurzpiep egal ist, sondern ich frage mich, wie kannst du deine Aufgabe effizient lösen? Und wenn ein Kämpfer seit Jahren explosiv in eine Richtung arbeitet, dann wäre es eher überraschend, wenn keinerlei Anpassung sichtbar wäre. Wenn du immer wieder oder wenn du eine gewisse Auslage, eine gewisse Bewegung, eine gewisse Kraftentfaltung, ein gewisses Setting, nenne ich es jetzt mal, immer und immer wieder trainierst, drillst und immer wieder auch in dieses Setting zurückkommst, dann ist es bei unserem Körper natürlich so, dass er sich an die Gegebenheiten anpasst. Use it or lose it. Und ich würde zum Beispiel nie mit einem Athleten, der gerade aktiv auch in der Wettkampfsaison ist, würde ich nie an seinen Disbalancen arbeiten, sondern wirklich spezifisch an den Sachen, die er braucht, um in dieser Wettkampfphase dementsprechend auch bestehen zu können. Was ich aber mache, ist diese, ich will das Wort Disbalancen eigentlich nicht benutzen, die zweitstarke Seite, nennen wir es so, die würde ich beispielsweise in Phasen mit einbauen, wo jetzt über Wochen kein Kampf ansteht, keine Kampfvorbereitung, kein wichtiges Event, weil natürlich hat auch die zweitstarke Seite es verdient, trainiert zu werden. Und das heißt nicht, dass nur weil du jetzt gewisse Bewegungsabläufe und Bewegungsmuster hast und dir gewisse Sachen auch so antrainiert hast, dass du jetzt automatisch immer nur diese Sachen machen musst, ne? Also unser Gehirn, ne, use it or lose it. Du solltest auch diese Seite, ich sag mal, usen und dieser Seite beibringen, Kraft zu entfalten und dieser Seite beibringen, Koordination und Stabilität aufzubauen. Aber nicht, wenn unmittelbar ein Kampf ansteht, nicht, wenn unmittelbar ein wichtiges Ereignis, ein Turnier, eine Superfight, was es auch immer ist, wenn der kurz vor der Tür steht, dann würde ich nicht anfangen zu sagen, ja, bei mir ist aufgefallen, deine linke Schulter ist schief. Wir fangen jetzt mal an, hier dran rumzudrucksen und machen vielleicht am Ende die starke Seite schwächer, weil das ganze Konzept so ein bisschen in sich zusammenfällt. Ne? Das heißt, wir müssen so ein bisschen leistungsorientierter denken in den Phasen statt ideologisch. Also zu glauben, die perfekte Asymmetrie, siehst du, ich bin schon so im Thema, die perfekte Symmetrie heißt automatisch, der perfekte Körper ist natürlich an der Stelle absolut nicht gegeben, weil Leistungssport keine Symmetrie-Challenge ist. Und der Körper entwickelt Strategien für die jeweilige Sportart. Und gerade im Kampfsport, das hatte ich gerade auch gesagt, sind diese asymmetrischen Anpassungen oft logisch, sinnvoll und leistungsfördernd und sollten dann dementsprechend für den jeweiligen Athleten auch in dem Rahmen perfektioniert werden. Ne? Wann Dysbalancen wirklich problematisch werden, ist natürlich dann, wenn Schmerzen entstehen, wenn Kompensationen die Technik limitieren, ne? Wenn du merkst, so irgendwie Ist die Seite ein Faktor? Irgendwie habe ich hier das Gefühl, auch wenn die nicht aktiv in der Bewegung mit dabei ist, arbeitet der Körper ja trotzdem ganzheitlich. Das heißt, nur weil deine Schlaghand beispielsweise rechts ist, muss links dann natürlich auch stabilisieren oder Bewegung abbremsen. Vielleicht blockst du auch mit der linken Seite. Und wenn du da aber merkst, dass Reaktion zeitverzögert kommt, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir schauen dann noch mal genauer hin. Ne? Also das komplett auszuschließen, das habe ich ja auch mit dem Beispiel genannt, dass man in den Phasen, wo weniger los ist, durchaus schon mal auf diese Seite schauen sollte und die jetzt nicht komplett hinten rüberfallen lassen sollte. Wäre das noch ein zweiter Punkt, wo ich sagen würde, okay, da würde ich definitiv mit dir reingehen und da würde ich definitiv mal gucken, okay, gibt es da einen Faktor auf der Seite, den wir an der Stelle definitiv limitieren sollten, weil er für deine Zielbewegung, und das ist nachher wieder der Takeaway davon, weil er für deine Zielbewegung relevant ist. Wir bauen die andere Seite, die zweitstarke Seite, wie wir sie so liebevoll getauft haben, nicht auf, weil wir optisch feststellen, da gibt es eine Dysbalance, sondern weil sie einen Einfluss auf die Gesamtbewegung hat, wenn wir das herausfinden oder haben kann. Das heißt, wir denken auch hier wieder sportspezifisch, wir denken auch hier wieder bewegungsspezifisch. Und da würde ich dann, wie gesagt, nochmal einen wirklich großen Unterschied sehen zwischen, ich schaue mir deine Bewegung an, ich sehe, es ist etwas, ich will schief nicht sagen, weil das ist auch so, als ob wir alle irgendwie zu 100% symmetrisch sind. Also so funktioniert das ja auch nicht. Und wie gesagt, das ist ja auch keine Ideologie, der man hinterherjagen sollte. Nur weil jemand symmetrisch ist, heißt das nicht, dass er besser, stärker, schmerzfreier, beweglicher ist als jemand, der Asymmetrien hat. Wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, die können eine Rolle spielen. Aber die Angstmacherei teilweise bei Athleten und sehr häufig auch in einem therapeutischen Kontext, wo es dann heißt, das habe ich selber in der Trainingspraxis erlebt, wo dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, der Physio hat gesagt, ich habe einen Beckenschiefstand, meine Schultern stehen schief. Und für das Ergebnis am Ende, um ihn in der Fähigkeit besser zu machen, hat das gar keine Rolle gespielt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also, wenn man sowas sagt, dann bin ich der Meinung, sollte man auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und dann halt auch zeigen, dass das einen Einfluss hat. Wenn man gezeigt hat, hey, wenn ich jetzt die Schulter so und so, ne, ich weiß nicht, was es da für therapeutische Griffe, Tools, was auch immer gibt, wenn man dann zeigen kann, hey, du kannst dich schmerzfreier bewegen, wenn die schwächere Seite das und das macht, dann gehe ich damit völlig fein, aber nicht einfach pauschal rausklatschen. Und automatisch davon ausgehen, dass die Dysbalance jetzt das Problem schlechthin ist und deswegen alles quasi in sich zusammenfällt und du deswegen nicht so gut bist, wie du sein solltest oder nicht so schnell bist, nicht so explosiv bist. Also, wenn dir jemand sofort Angst macht, nur weil dein Körper nicht komplett symmetrisch aussieht oder vielleicht auch nicht komplett symmetrisch funktioniert, kommen wir zur Kernbotschaft vom Anfang der Folge zurück. Dann bleib da auf jeden Fall kritisch. Du sollst immer kritisch bleiben, du sollst auch bei meinem Input kritisch bleiben, aber nicht jede Dysbalance muss korrigiert werden. Und die meisten davon sind einfach ein Ausdruck deiner sportlichen Spezialisierung. Und die entscheidende Frage ist immer, hilft dir diese Anpassung bei deiner Leistung oder limitiert sie dich? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns am Ende des Tages, ob Therapeut, Arzt, Trainer, wer auch involviert ist, diese Frage müssen wir uns stellen. Und jetzt überleg mal im Kampfsport, wie gesagt, ich hatte das gerade auf die Rotationsrichtungen, auf die Schlagkraft, auf das Standbein kann man das projizieren. Man kann das, wenn man so Richtung Grappling gehen will, auch auf Griffe projizieren, mit welchem Arm oder mit welcher Hand greifst du meistens primär zu, ne? Es ist mehr, dann ist es mal oft die starke Hand. Wo greifst du mit welchem Arm wie hin? Über welche Seite drehst du dich? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du über eine Seite mehr arbeitest als über die andere, weil du dich da sicherer fühlst? Ich kenne das auch aus meiner eigenen BJJ-Erfahrung, wenn wir Bewegungen machen, die in meine Schokoladenseitenrichtung gehen, dann ist das für mich immer ein sehr gutes Gefühl. Wenn es dann aber heißt, mach das dann auch mal auf der anderen Seite, dann hatte ich schon oft Bewegungen, wo ich so dachte, kann mir jemand den Knoten aus meinem Kopf bitte wegnehmen? Weil das teilweise so, also ich saß da wie ein kleines Döfchen. So, ja, jetzt einmal bitte in die andere Richtung und mein Kopf so, hä? Andere Richtung? Ich muss also alles genau spiegelverkehrt machen, was ja vom Arbeitsauftrag jetzt nicht wirklich schwer zu verstehen ist. Aber um den Bewegungsbefehl in meinem Gehirn oder in unserem Gehirn dann auch loszuschicken und quasi das Gegenteil davon zu tun, das ist tatsächlich nicht immer so leicht. Und im Kampfsport kann man das im Stand-up oder auf dem Boden auf viele Sachen projizieren. Beispiele habe ich dir gerade genug genannt. Und jetzt ruf dir noch mal andere Sportarten in die Gedanken oder in den Kopf. Ne? Kugelstoßer, Speerwerfer, Schwimmer, es gibt Läufer, es gibt so viele spezialisierte Anforderungsprofile. Und wenn ein Kugelstoßer jetzt beispielsweise mit rechts die Kugel stößt, dann ist es wahrscheinlich der Fall, dass wenn man eine Krafttestung machen würde, dass die rechte Seite, rechte Schulter oder vielleicht auch ne, rechts oberer Nacken, Rücken, Latissimus, wer da nicht alles noch in den Bewegungsablauf mit reinspielt, durchaus stärker ist als auf der anderen Seite. Und ich frage mich wirklich, wie man da, ja, wie man da teilweise so ein Drama drum machen kann, dass das so ist. Und damit wollte ich heute in der Folge mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen Klarheit schaffen und dir vielleicht sogar die Angst nehmen, wenn du das selber gehört hast, wenn du selber in irgendeinem Trainings- oder Therapierahmen mal von dieser Aussage betroffen warst, dass das nicht immer ein Garant ist dafür, dass du nicht die Leistung bringen kannst oder in deiner Leistung limitiert ist. Denk nochmal dran, dass wir uns trotzdem einig darüber sind, dass muskuläre Dysbalancen oder die zweitstarke Seite auch mal trainingsspezifisch in den Fokus rücken soll, dann aber auch in Trainingsphasen, wo es sinnvoll ist. Deswegen ist eine zielgerichtete Trainingsplanung an der Stelle schon ein Gamechanger und schon ein wirkliches Schlüsselelement. Das muss über das Jahr hinweg am besten so ausgeklügelt sein, dass man auch genau weiß, hey, jetzt kann ich der zweitstarken Seite auch mal etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Die soll natürlich nicht ganz vernachlässigt werden, aber vor allen Dingen im Leistungs- und Profisport geht es nachher darum, Bewegungsabläufe in der Spezifik aufzuarbeiten, in der Spezifik zu verstehen und nicht direkt Schlüsse zu ziehen, nur weil das Becken schief steht, dass du dich jetzt nicht automatisch kraftvoll um deine eigene Achse drehen kannst, so ganz platt gesagt. Und bevor wir jetzt hier mit Folge 111 cutten, möchte ich dich nochmal auf zwei Dinge aufmerksam machen. Zum einen auf das Neuroathletiktraining-Seminar. Jetzt musste ich die Daten in meinem Kopf einmal ordnen. Am 6.6. von 10 bis 16 Uhr in Ransbach-Baumbach im Headquarter von Okami Fight Gear gebe ich das zweite Neuroathletik-Trainingsseminar im Kampfsport in Kooperation mit United Fightwear und Arzt Neuro. Ich bin ja als Expertin Spitzensport, Kampfsport bei Arzt Neuro, worüber ich sehr, sehr stolz bin und sehr dankbar dafür bin, dass meine Expertise so angesehen wird dort. Und da werden wir nochmal gezielter in die Neurologie gehen, Testungen machen. Du wirst einen wunderbaren Tag erleben, könnte man sagen, wenn dich das Thema vor allen Dingen interessiert und wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal einen Fuß in die Tür setzen. Ich werde dir die E-Mail-Adresse lara@united-fightwear.com hier unten in die Beschreibung packen, sodass du dich dann mit Fragen natürlich an mich wenden kannst, wenn noch irgendwas sein sollte, mir aber auch dann deine Anmeldung zulassen kommen kannst, wenn du dich entscheidest, an dem Tag am Start zu sein. Wenn du jetzt jemand bist, der eher, ich sag mal, Athlet ist, Kampfsportler ist und du sagst, boah, ich brauche auf jeden Fall mal irgendwie einen Bezug zu dem Thema. Ich sehe Laras Instagram-Post, ich höre Laras Podcast-Folgen, aber irgendwie kann ich mir noch nicht ganz so darunter vorstellen, was man macht und wie sich das am eigenen Körper anfühlt, dann werden wir einen Tag später am 7.6. den sogenannten Neuro-Performance Day machen. Den habe ich genau dafür ins Leben gerufen, nämlich dass du die Möglichkeit hast, die ersten eigenen Neuroathletik-Trainingserfahrungen für dich zu sammeln. Und es wird 1,5 Stunden spezifisch was fürs BJJ und den Bodenkampf geben und es wird 1,5 Stunden, also 1,5 Stunden etwas speziell für den Bereich MMA und Stand-up geben. Du kannst an beiden Kursen teilnehmen, du kannst an einem Kurs teilnehmen und anmelden kannst du dich über meine Internetseite und da ist direkt der Neuro Performance Day als Seite quasi vermerkt. Und ich werde dir aber auch zum Neuro Performance Day nochmal alle Infos hier unten in die Folgenbeschreibung packen. Genau, in diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke, dass du hier wieder, ich danke dir, so, ich danke dir, dass du wieder mit am Start gewesen bist und dich erwartet in der nächsten Folge 112. Wir werden über die Angst vor erneuten Verletzungen sprechen. Wieder ein spannendes Thema und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bleib nervenstark und wir hören uns. Mach's gut!